Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir machen heute weiter in der Themenstaffel Gesunde Beziehungen. Und wir hatten vor 2 Wochen in der Church Zone mit dem Gedanken gestartet, dass jeder von uns, wenn es um Beziehungen geht, so eine Box mit sich herumträgt. Und zwar mit unseren Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Diese Box haben wir übrigens in allen Beziehungen, ob das jetzt die Beziehung zu den Eltern sind oder zum Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder was weiß ich, zum Nachbarn. Aber natürlich ist diese Box, wenn es um Paarbeziehungen, Ehebeziehungen geht, sehr viel intensiver oder da sind klarere Dinge drin oder mehr Dinge drin. Also bei unserem Nachbarn ist es vielleicht ein bisschen mehr so wie, dass meine Erwartungen sind, keine Ahnung, mal so ein Bierchen über den Gartenzaun oder weil wir nur so kleine Rasenflächen haben, wir teilen uns einen Rasenroboter, ne, so ein, oder irgendwie sowas, dass er meine Amazon-Päckchen annimmt, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Das sind solche Erwartungen. Und klar, in der Paarbeziehung sind die sehr viel intensiver, sehr viel klarer. Da sind dann vielleicht auch so größere Dinge drin, wie zum Beispiel Geld. Ja? Wie gehen wir mit Geld um? Was ist uns wichtig, wenn es um Finanzen geht? Oder wie sauber oder ordentlich muss es bei uns zu Hause sein überhaupt? Ich meine, ein Haus, ne, das gehört vielleicht dazu. Kinder. Und was für Kinder, also junge Mädchen, wie auch immer. Und natürlich die Frage der Konfliktbewältigung. Ja? Meine Hoffnung, Wünsche und Träume, wie wir mit Konflikten umgehen. Also am besten haben wir gar keine Konflikte, aber wenn welche da sind, wie werden wir damit umgehen? Also wir tragen alle so eine Box mit uns herum, wenn es um Beziehungen geht. Da hatten wir letztes Mal mit gestartet. Und klar, wenn es um Partnerschaft geht, ich habe es eben schon gesagt, also ich meine, als ich Single war, hatte ich nicht die Vorstellung davon, wie ich mal ein Traummann sein will, sondern ich hatte die Vorstellung, wie meine Traumfrau aussehen soll. Ja? Und als ich dann die Tabea kennengelernt habe, habe ich gedacht, wow, das ist die perfekte Frau, die Traumfrau. Und einige Monate später habe ich dann am Traualtar diese Box meiner Frau gegeben, so, weil es ist klar, ich meine, wer würde nicht meine Wünsche und Hoffnungen und Träume auch zu sein machen? Ich meine, das ist ein perfektes Leben, dann würden wir super glücklich werden. Das ist ja klar, ne? Aber das Problem ist, und wir hatten letztes Mal darüber geredet, wenn wir diese Box dem anderen in die Hand geben, dann dreht sie sich um. Überraschung, Überraschung, die sieht von der anderen Seite anders aus. Bei mir steht Hoffnung, Wünsche, Träume drauf, drüben steht Erwartungen drauf. Und diese Erwartungen drücken schwer, diese Art Erwartungen belasten unsere Beziehung. Ja? Letztendlich ist es so, dass wir Erwartungen haben und wir haben letztes Mal definiert, was denn Erwartungen sind. Das ist der starke Glaube daran, dass etwas, oh ich muss noch anmachen, dass etwas aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, etwas in der Zukunft passiert oder was Realität sein wird. Also quasi meine Vorstellung von dem, was sein wird. Und das, deswegen habe ich eben das Wort Vergangenheit gebracht, ist geprägt von dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Ja? Also zum Beispiel, wie meine Eltern Beziehungen gelebt haben. Und es kann sein, dass du sagst, so wie die das gemacht haben oder meine Großeltern oder meine Onkel, Tanten, so genau möchte ich das auch machen. Es kann aber auch genau andersherum sein, dass du sagst, niemals. So wie meine Eltern mit Beziehungen umgegangen sind, ich werde es ganz anders machen. Das, was ich bei meinen Onkel, Tante gesehen habe, ich werde ganz, ganz anders meine Beziehungen leben. Und wir haben so quasi Vorstellungen, die wir übernommen haben. Und dummerweise ist aber der Versuch aus der Vergangenheit, also Dinge aus der Vergangenheit zu vermeiden oder wiederherzustellen, also quasi das, was ich gesehen habe, so werde ich es nicht machen oder ja, genau so wie die Beziehungen gelebt haben, möchte ich es auch leben. Das wird letztendlich, das macht aus meinen Hoffnungen, Wünschen und Träumen, also aus dem, was auf dieser Seite steht, letztendlich Erwartungen an den anderen. Und wenn wir dann mit unseren Partner die Boxen tauschen, weil der andere hat ja auch so eine Box, dummerweise, es ist ja nicht nur meine, sondern wir tauschen, dann habe ich plötzlich eine Box mit Erwartungen, die ich tragen muss. Und wir haben uns gefragt, was machen wir dann? Was machen wir mit so einer Box, ja? Genau, wir haben dann rausgefunden, dass wir letztendlich durch so eine Box unsere Beziehung zu einer Schuldner-Gläubiger-Beziehung machen, ja? So nach dem Motto, ich habe ihr das, deswegen müsste sie jetzt das, ja? Oder ich kümmere mich immer darum, deswegen müsste sie auch darum. Und wir haben rausgefunden, dass so eine Beziehung denkbar ungünstig ist für Liebe, damit Liebe entstehen kann und sich entwickeln kann, ja? Weil Schulden oder eine Gläubiger-Schuldner-Beziehung, das ist kein Raum, wo gute Beziehungen oder Liebe entstehen kann. Es ist eigentlich ist wie beim Geld, ja? Du kannst niemandem Geld schenken, dem du Geld schuldest. Also stell dir vor, ich habe 1.000 Euro Schulden bei dir. Und jetzt möchte ich dir ein Geschenk machen und schenke dir 100 Euro, ja? Du wirst nicht sagen, wow, wie großzügig, danke für das Geschenk. Du wirst sagen, das waren die ersten 100 und wo sind die anderen 900? Klar, ja? Eine schuldner-gläubige Beziehung raubt Dankbarkeit und macht es unmöglich, Liebe vom anderen zu empfinden, weil du immer denkst, das muss ich ja tun, weil der andere hat mir ja das gegeben, ja? Und damit kam die Frage auf, wie verhindern wir das denn? Wie verhindern wir, dass unsere legitimen, und das muss ich sagen, legitimen Hoffnungen, Wünsche und Träume, das sind nicht schlecht, die Dinge, die da drin sind, dass unsere Hoffnungen, Wünsche und Träume, die legitim sind, wie verhindern wir, dass sie zu schwer lastenden Erwartungen werden? Und wir haben da eine Antwort drauf gefunden, und zwar ist das die Antwort auf diese einfache Frage in Beziehungen, nicht nur Paarbeziehungen, auch anderen, was schuldet der andere mir? Und die Antwort, es gibt nur eine richtige Antwort, wenn es um Beziehungen, gesunde Beziehungen geht, nämlich nichts. Der andere schuldet mir nicht. Und Menschen in gesunden Beziehungen, die wissen das und sie haben das gelernt. Sie wissen, wir schulden uns als Paar, und jetzt sage ich einen komischen Satz, wir haben in der Homezone drüber geredet, wir schulden uns als Paar alles, aber du schuldest mir gar nichts. Okay? Und das macht keinen Sinn, das ist nicht rational, aber so ist das. Glückliche Beziehungen, Menschen, die glückliche Beziehungen leben, sind Menschen, die ständig Dinge tun, die nicht rational erklärbar sind, die vielleicht sogar merkwürdig sind. Aber die sind entscheidend für das Glück. Wir schulden uns als Paar alles, aber du schuldest mir nichts. Das ist der Kern einer gesunden Beziehung und das ist auch der Kern einer christlichen Ehe. Jetzt weiß ich nicht, was für einen Hintergrund du hast. Ich weiß nicht, in was für einer Familie du aufgewachsen bist, ob deine Eltern Atheisten waren oder alle religiös oder so ein bisschen unklar. Glaube hat irgendwie nicht so richtig eine Rolle gespielt. Keine Ahnung auch, wie die Beziehung deiner Eltern funktioniert hat. Aber eine christliche Ehe ist nicht etwa, wie du vielleicht denkst, eine Ehe, wo man so einen christlichen Verhaltenskodex irgendwie sich danach richten muss, ja, oder irgendwelche christlichen Regeln, vielleicht auch konservative christliche Regeln. Eine christliche Ehe ist nicht eine Ehe, wo es irgendwie christliche Rollenmuster gibt oder so. Übrigens baut eine gute Ehe nie auf bestimmte Verhaltensregeln oder Rollen aus oder so einen Austausch von Dienstleistungen, ich mach das, du machst das, sondern eine gute Ehe und speziell eine christliche Ehe, haben wir letztes Mal gesagt, ist ein schreckliches Wort, Unterordnungswettbewerb. Ja? Er schuldet mir nichts, aber ich in meinem Herzen spüre, ich schulde ihm alles. Oder sie schuldet mir nichts, aber in meinem Herzen spüre ich, dass ich ihr alles schulde. So weit waren wir vor 2 Wochen gekommen. Und heute geht es darum, woher denn dieser Gedanke des Unterordnungswettbewerbs herkommt. Und das hat etwas mit Jesus zu tun. Am Ende seines Lebens, kurz bevor er verhaftet wurde, wenige Stunden vorher, hat Jesus noch das jüdische Peschach- oder Passafest mit seinen Jüngern gefeiert. Und während dieses letzten Festessens sagt Jesus zu seinen Schülern diesen Satz. Heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. Das heißt, Jesus sagt hier, wie ich, so auch ihr. Wie ich mit euch umgegangen bin, so geht miteinander. Also wie ich euch geliebt habe, so geht auch liebevoll miteinander um. Und indem er das sagt, ja, kreiert er einen historischen Moment. Denn Jesus reduziert alle 10 Gebote, die es damals im Jüdischen gab und noch viele, 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 viele andere Regeln, die es gab im Judentum, die reduziert er auf einen einzigen Satz, auf diesen Satz oder auf dieses Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und dann wenige Stunden später wurde Jesus verhaftet, verurteilt, in einem Kurzprozess quasi abgeurteilt und dann ans Kreuz geschlagen und als Verbrecher hingerichtet. Aber dann einige Tage später, als die Schüler darüber nachgedacht haben, kam dieser Aha-Moment und sie haben gemerkt, wow, Jesus hat sich für uns aufgeopfert aus Liebe und wir sollen uns auch gegenseitig für den anderen aufopfern. Deswegen nennt man übrigens dieses Gebot nicht nur ein neues Gebot, sondern das Gebot Christi, weil es von Jesus kommt. Das ist das Gebot, was Jesus Christus uns gegeben hat. Ich nenne das die Platin-Regel. Ihr kennt bestimmt die goldene Regel, die gibt es in jeder Kultur. Also behandle den anderen so, wie du auch von ihm behandelt werden willst. Das ist eigentlich in jeder Kultur. Manche, in Deutschen wird das negativ, ne? Das, was du nicht willst, was man dir tut, das tu dem anderen auch nicht, ne? Aber positiv ist schöner. Aber die Platin-Regel ist, tu dem anderen das, was Jesus dir tut. Behandle den anderen so, wie Jesus dich behandelt. Lieb den anderen so, wie Jesus dich liebt. Zum Beispiel in Beziehungen. Wenn ich nicht genau weiß, wie ich jetzt reagieren soll, weil der andere mir was getan hat, dann überlege ich, wie ist Jesus mit mir umgegangen, obwohl ich ihn immer wieder verletze, obwohl ich rücksichtslos bin, arrogant bin. Er verzeiht mir, er liebt mir. Er liebt mich. Und deswegen, daraus schließe ich, ich soll auch den anderen lieben, auch egal, was er mir getan hat. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Jeder Imperativ im Neuen Testament, also quasi jede Regel, jeder Satz, wo gesagt wird, so sollen wir leben oder so sollen wir es nicht tun. Die Do's und Don'ts, ja? Die Dinge, die gut sind und die Dinge, die nicht gut sind. Jeder Satz im Neuen Testament basiert auf dieser neuen Regel, ja? Auf dieser Aussage von Jesus. Liebt euch gegenseitig, wie ich euch geliebt habe. Geht miteinander in Liebe um, wie ich mit euch liebevoll umgegangen bin. Einige Jahre später, da gab es einen Mann namens Paulus. Wir haben ja schon immer und immer wieder reden wir über den Paulus. Der Paulus hat erstmal Christen gehasst. Und zwar nicht nur gehasst so im Kopf, sondern er hat wirklich sie verfolgt. Er hat sie teilweise hinrichten lassen, ins Gefängnis werfen lassen. Und dieser Paulus wird eines Tages selber ein Mann, der an Jesus glaubt. Und wir können uns vorstellen, damit, dass er angefangen hat, Jesus zu folgen, das hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Radikal verändert. Nichts ist bei ihm so geblieben, wie es war. Und das, was der Paulus dann, was ihn am tiefsten geprägt hat, ist genau dieser Satz. Das ist das, was wir in allem, was Paulus schreibt, immer und immer wieder finden. Liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Tut so, wie Jesus mit euch umgegangen seid. Geht miteinander um, so wie Jesus euch behandelt. Und diese Aussage, die hat den Paulus so sehr geprägt, dass in seinen 13 Briefen, das sind übrigens 13 Briefe von ihm erhalten im Neuen Testament, dass das immer und immer wieder sozusagen rausquillt und überall liest du genau diese Sachen. Ja, ihr müsst einfach mal im Neuen Testament mal googeln, einfach mal wie Christus eingeben oder wie Jesus. Und dann werdet ihr von Paulus unzählig viele Aussagen finden. Das heißt, alles, was er schreibt, tu dies oder lass das sein, mach das nicht, das basiert immer auf dieser Regel. Das heißt, er hat die Sachen, die er geschrieben hat, nicht frei erfunden, so überlegt, wie sollen wir Christen leben, sondern hat immer überlegt, okay, in dieser Situation, wie Christen leben, so wie Christus liebevoll miteinander umgehen, was heißt das? Zum Beispiel, was weiß ich, wenn Eltern mit ihren Kindern zusammengelebt haben oder Alte und Junge oder Männer und Frauen oder Arbeitnehmer, Arbeitgeber, damals war das mehr Sklavenhalter und Sklaven und natürlich speziell auch in der Ehe. Was bedeutet dieser Satz für die Ehe? Und wir schauen uns jetzt einen Text aus der Bibel, aus dem Neuen Testament der christlichen Bibel an, aus einem Text, aus einem Brief von Paulus. Und zwar hat er einen Brief geschrieben an die damalige christliche Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus liegt an der Westküste der heutigen Türkei. Und in diesem Text wendet er dieses neue Gebot von Jesus auf die Ehe an. Also speziell die Ehebeziehung. Und dort schreibt er, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Vermutlich ist das an manchen Stellen jemand zusammengezuckt. Wir haben doch gerade eben über Liebe geredet und so. Für unsere Ohren in unserer Gesellschaft ist das unglaublich, was da steht. Ja? Gerade für Frauen, Männer können über sowas schnell mal hinweglesen, aber für Frauen, da zieht sich alles zusammen. Kann ich total gut verstehen. Vielleicht ist es jetzt auch bei dir so, dass da wieder so ein ungutes Gefühl aufkommt. Du denkst, das ist der Grund, warum ich christliche Gemeinde nicht mag und warum ich sie schon manchmal verlassen habe oder wie auch immer oder mich schwer tue damit, weil es ist typisch dieses christliche Dings, frauenfeindlich, religiöses Macho-Gehabe. Aber wenn es dir so geht, es ist super gut, dass du hier bist, weil ich werde dir erklären, dass es eigentlich ganz anders ist und dass wir diesen Satz, wenn wir ihn so lesen, und leider steht er so in der Bibel, komplett missverstehen. Und ich werde es gleich erklären. Erst einmal ist es ganz wichtig zu wissen, auch wenn dieser Text im Deutschen so übersetzt ist, also ich weiß nicht, ob du das weißt, die Texte in der Bibel im Neuen Testament sind ursprünglich griechisch geschrieben und die hat man ins Deutsche übersetzt. Und im Original, im Griechischen, steht der Satz überhaupt nicht so da, sondern da steht Folgendes. Ihr Frauen euren Männern so wie dem Herrn. Da fehlt das Verb. Ist wirklich so. Das fehlt da. Das Verb fehlt da. Und die Frage ist natürlich, woher nehmen denn jetzt die deutschen Bibelübersetzer dieses Verb unterordnen, was da so ungut drin ist, was uns so schwer im Bauch liegt? Aber bevor ich das gleich erkläre, ein kurzer Hinweis zu dem Wort unterordnen, weil das ist ja generell schwierig. Das, was für uns heute in so einer Übersetzung unfassbar klingt, Frauen sollen sich Männer unterordnen, war für vor 1950 Jahren im Römischen Reich normal. Usus, das war kein Schocker, das war nichts Neues, das war jede Frau oder hat das gekannt. Keine Frau hat sich irgendwie verletzt gefühlt, weil das irgendwie jemand gesagt hat, weil das war gesellschaftlicher Konsens. In der Gesellschaft im Römischen Reich, aber auch im damaligen, in der jüdischen Gesellschaft, die ja im Römischen Reich integriert war, waren Ehefrauen Eigentum ihres Mannes. Und der Mann, der hatte im Römischen Reich das sogenannte Patria Potestas, das ist die Herrschaftmacht des Patriarchen. Und das bedeutete, er war nicht nur Familienoberhaupt für alle, die da in der Familie gelebt haben, sondern er war auch quasi juristische Gewalt, die hatte er über die Menschen in der Familie. Das bedeutete, wenn seine Frau etwas falsch gemacht hat, zum Beispiel, es kann auch nur eine Suppe anbrennen lassen oder so, und ihn das brutal aufgeregt hat, dann konnte er rein juristisch das tun, was er für richtig hielt. Im besten Fall sie maßregeln, die Leviten lesen, sich von ihr trennen und sie sogar, kein Witz, hinrichten lassen. Im Römischen Reich, das war römisches Recht. Das müssen wir wissen. Das heißt, wenn Paulus so etwas geschrieben hat, dann haben das Frauen völlig anders gehört, wie wir hören. Die haben gesagt, ja klar müssen wir uns unserem Mann unterordnen, weil ich meine, wenn wir das nicht machen, wirft er uns ins Gefängnis oder lässt sich scheiden oder was weiß ich, wir sind nachher mittellos oder im schlechtesten Fall kriegen wir das Todesurteil. Für Frauen war das damals nichts Besonderes, nichts, über das sie sich gewundert hätten, nichts, das sie irgendwie komisch gefunden hätten. Rückblickend, klar, rückblickend sagen wir, das waren Menschenrechtsverletzungen, wie damals im Römischen Reich mit Frauen umgegangen wurde. Aber damals hat das niemals so empfunden, auch keine Frau. Nur so als kurzer Hinweis, dass wir das im Kopf haben. Ja? Aber woher kommt jetzt der deutsche Satz, wenn das im Griechischen steht? Ja? Und die Antwort lautet aus dem Satz vorher. Ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du dich eben auskennst mit dem Griechischen und so weiter. Ne? Im Griechischen ist es so, dass es gibt Satzkonstruktionen, wo du das Verb, also das Tunwort, aus dem Satz vorher nimmst. Das gibt es im Deutschen auch, nicht so oft, aber im Griechischen wurde das sehr, sehr oft gemacht. Im Deutschen können wir sagen, heute gehen beide Fußball spielen, der Max in Lechhausen und der David in Hochzoll. Und im zweiten Satz kommt das Verb Spielen oder Fußballspielen nicht vor. Und wir verstehen das. Aber du kannst die Sätze nicht trennen. Wenn du sie trennst, dann macht das keinen Sinn. Ja, wie? Der Max in Lechhausen und der David in Hochzoll. Ja, was machen die da? So, komisch. Genau. Und diese Satzkonstruktion gibt es im Griechischen sehr oft. Und genauso ist das auch in diesem griechischen Text, den wir eben gelesen haben. Da steht Folgendes. Ihr Frauen euren Männern so wie dem Herrn. Und da fehlt der vorherige Satz. Ohne den kann man das nicht verstehen. Und das, was im Satz vorher steht, ist super wichtig, um den zu verstehen. Da steht, ordnet euch einander unter aus Ehrfurcht vor Christus, ihr Frauen, euren Männern, sowie dem Herrn. Ohne diesen Satz macht das keinen Sinn. Dummerweise kommen in deutschen Übersetzungen, das ist tatsächlich so, ist kein Witz. Und das hat wahrscheinlich dann mit dem christlichen Macho-Gehabe zu tun, wie ich vorher gesagt habe. Es gibt Bibelübersetzungen bis heute, die machen quasi nach dem ordnet euch einander unter einen Absatz, Überschrift und dann steht irgendwie christliche Ehe oder im alten christliche Haustafel und dann steht ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Das hat man quasi gecuttet, ja? Und das ist der Grund, warum dieser Text in der ganzen christlichen Geschichte oftmals wirklich kolossal falsch verstanden hat und ganz, ganz schlimme Auswirkungen auch hatte und als Machtinstrument Instrument von Männern gegen Frauen benutzt wurde, bis heute gebraucht wird. Das ist aber komplett falsch, weil das steht nicht da. Der Satz, der allem, was danach kommt, die entscheidende Richtung geht, ist, ordnet euch einander unter aus Ehrfurcht vor Christus. Ohne den Satz versteht man die Sätze, die danach kommen. Und zwar nicht nur den einen, alle Sätze, komplett falsch. Mit aus Ehrfurcht vor Christus spricht Paulus auf die Platinregel von Jesus an. Ja? Jesus hat uns unfassbar vorgelebt, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir waren ihm so wichtig, dass er für uns bereit war und nicht nur bereit war, für uns gestorben ist. Er hat sich uns untergeordnet. Wir waren ihm wichtiger als er. Und das sollen wir auch leben. Nicht, indem wir uns irgendwie christlich verhalten, nicht, indem wir Lobpreislieder singen, sondern indem wir die Kraft der Liebe leben in unserem Alltag. Nämlich so den anderen zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Heißt, uns kleiner zu machen, der andere ist wichtiger, ich gebe dir alles, ich gebe dir alle Liebe, die Jesus mir gibt. Und das gilt generell für alle Beziehungen, aber speziell auch für Ehe und Partnerschaften. Und genau deswegen, habe ich vorher gesagt, ist die Ehe eine gegenseitige Unterordnung. Ja? Es geht um einen Unterordnungswettkampf. Und das ist das Geheimnis einer gesunden Beziehung. Und wenn du dir von heute nur eine einzige Sache merkst, ja, dass es in Beziehungen und speziell in christlichen Beziehungen immer darum geht, gegenseitige Unterordnung. Und wahrscheinlich, ich denke immer wieder drüber, ich müsste mal mit einem Bibelübersetzer reden, eigentlich ist, glaube ich, dieses Wort Unterordnung in der heutigen Sprache falsch. Es müsste eigentlich sagen, gegenseitige oder den anderen höher schätzen als sich selbst. Weil dieses Unterordnen hat immer eine negative Konnotation. Ne? Es geht darum, der andere ist größer als ich, stell mich drunter, du bist größer, ich wertschätze dich mehr als mich selbst. Und das macht Beziehungen und Ehen so genial. Denn im Alltag heißt das, ich bin für dich da und du bist für mich da. Aber ich bin nicht für dich da, weil du für mich da bist, sondern ich bin für dich da, weil Jesus für mich ist. Weil Jesus für mich ist, deswegen setze ich mich für euch ein. Das heißt, ich gebe alles, was ich habe, meine Begabung, meine Kraft, meine Zeit, investiere ich in dich. Das ist der Kern einer glücklichen Ehe und Partnerschaft. Das ist der Kern einer gesunden Beziehung. Wir haben vielleicht unterschiedliche Aufgaben und Rollen und Fähigkeiten und Begabungen in unserer Beziehung, aber wir haben keinen anderen Wert. Wir alle sind gleichwertig und wir achten einer den anderen höher als uns selbst. Das war im ersten Jahrhundert, wo Paulus das geschrieben hat, revolutionär. Und um zu erklären, was es mit dieser gegenseitigen Unterordnung auf sich hat, fängt der Paulus als guter Kommunikator, und er war ein guter Kommunikator, mit dem an, was unstrittig war, wo alle sofort mitgegangen sind. Und zwar fängt er mit den Frauen an. Das war damals nicht strittig, dass Frauen sich den Männern unterordnen. Ja. Und damit sagt er den Frauen, achte die Hoffnungen und Wünsche und Träume, die du hast. Ja. Nicht höher als dein Mann. Oder andersrum gesagt, die Hoffnung, Wünsche und Träume deines Mannes, die achte höher als deine eigenen. Ja? So wie Gott dir vorgelebt hat, wie er mit dir umgegangen ist, so geh mit deinem Mann um. Das meint der Paulus, das sagt er den Frauen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dann, nachdem er das geschrieben hat, was eigentlich gesellschaftlich Common Sense war, sagt er jetzt das, was damals unfassbar war. Der Paulus, der quasi angefangen hat mit einem Punkt, der uns geschockt hat, der damals normal war, schreibt jetzt etwas, was die damaligen Menschen im Römischen Reich unfassbar fanden. Nachdem er geschrieben hat, ihr Frauen ordnet euch unter, schreibt er Folgendes. Und das ist wichtig, bevor ich das jetzt zitiere, der Satz, der jetzt gleich kommt, das ist der Grund, warum wir die Aussagen über Frauen so anstößig finden. Mit dem Satz, den der Paulus jetzt geschrieben hat, hat er die ganze Welt verändert. Ja. Und zwar schreibt ihr, ihr Männer liebt eure Frauen. Und wir denken, ist doch normal. Ist doch normal. Das gehört doch dazu, zu einer guten Ehe. So soll es doch sein. Aber damals war das überhaupt nicht normal. Das war unglaublich. Ein Mann hatte keine Verpflichtung gegenüber seiner Frau, auch nicht seiner Ehefrau. Seine Frau war sein Eigentum, sein Besitz. Und dann nennt Paulus den Link zu Jesus wieder, dieses Platinriegel, und zwar so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus. Das ist immer und überall die Begründung von Paulus. Wenn jemand an Jesus glaubt und dem Beispiel von Jesus folgt, ja, dann sagt Paulus, mach es wie Jesus. Such einfach, ich habe schon gesagt, such einfach, also das meine ich ernst, geh auf online, auf eine Online-Bibel und such dort die beiden Begriffe wie Christus und wie Jesus. Und du findest ständig, wie Paulus das begründet. Tut das und das wie Christus. Manchmal ist eine längere Liste, tut so. Wie Christus. Oder am Anfang steht es wie Christus. Also wie Christus seine Gemeinde liebt. Und jetzt sagt er, wie er sie geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und für die christlichen Leser aus der Gemeinde in Ephesus war dieser Zusatz noch verwirrender. So wie Christus sein Leben gegeben hat. Und sie wussten, dass die Geschichte von Jesus nicht gut ausgegangen ist. Die Leser damals werden sich gedacht haben, Paulus, das mit den Frauen ist ja okay. Da verstehen wir alles, was du da geschrieben hast. Aber du willst doch nicht etwa sagen, dass wir Frauen, Männer Verantwortung für unsere Frauen übernehmen. Willst du uns sagen, dass wir Männer, wie soll man das ausdrücken, damals gab es noch gar keinen Begriff dafür, dass Frauen irgendwie gleichwertig sind wie wir? Was willst du, ich meine mit deiner Argumentation hier, ich meine für Christus ist die Geschichte total negativ ausgegangen. Wir Männer sollen uns aufopfern für unsere Frauen, wir sollen bereit sein für sie zu sterben. Meinst du das wirklich? Und Paulus schreibt dann ein paar Zeilen weiter und erklärt, darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Das heißt, bis jetzt hat er es theologisch begründet und jetzt begründet er es nochmal mit dem normalen Menschenverstand. Er sagt, damit alles verstehen, so wie du dich und deinen Körper liebst und dich um ihn kümmerst, so kümmere dich bitte um deine Frau. Und so liebe sie auch. Lieb deine Frau, wie du dich selbst liebst. Und das war für damalige Männer unglaublich. Und Paulus geht noch weiter. Er sagt, wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und Paulus spielt hier auf das an, was wir in Hochzeiten hören, was heute auch jeder gehört hat. Ja, ein Mann wird seine Eltern verlassen und wird eins sein mit deiner Frau. Ja? Und das war damals im Römischen Reich, also gerade für die Nicht-Juden war das ein ganz, ganz merkwürdiger Gedanke, wie eins mit einer Frau, unzertrennlich zusammengehören mit meiner Frau. Aber genauso meint er das. Deswegen liebt ein Ehemann seine Frau, wenn er seine Frau sich selbst, weil sie zusammengehören. Für uns normal, das gehört zu einer romantischen Vorstellung dazu, aber damals ein Skandal im Römischen Reich. Und deswegen habe ich eben gesagt, das, was der Paulus hier für die Männer sagt, was er als nächstes schreibt, ist der Grund, warum wir die Aussage über Frauen, dass sie sich unterordnen sollen, anstößig finden. Ich will mal versuchen, das nochmal ein bisschen anders zu erklären. Ja? Wir aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert tun uns mit dem Gedanken, dass sich Frauen unterordnen, extrem schwer, weil wir eine Gleichberechtigung in Deutschland haben. Und das ist auch gut so. Ja? Das haben wir von klein auf beigebracht bekommen. Das klappt noch nicht überall 100%ig in unserer Gesellschaft. Wir wissen das, aber theoretisch sind wir uns alle einig, Frauen und Männer sollen auf derselben Stufe stehen. Deswegen ist der Gedanke, dass einer sich dem anderen unterordnet, echt schwer für uns zu verstehen. Wahrscheinlich auch, weil dieses Wort diese negative Beiklang hat. Ja? Aber jetzt kommt's. Was glaubst du, wer hat denn das Prinzip der Gleichberechtigung überhaupt in die Geschichte der Menschheit eingeführt? Wer hat dieses Prinzip der Gleichberechtigung, was wir leben wollen, was noch nicht ganz klappt in der Gesellschaft, wo wir sagen, das soll, wer hat das denn eingeführt? Das war Jesus. Jesus war der Erste. Und deswegen sollte jede Frau dem Beispiel von Jesus folgen und sei es nur aus dem Grund, weil Jesus derjenige ist, der den Frauen alle Rechte gegeben hat, wie jeden anderen Menschen auch. Der hat sich für deine Würde, für deinen Wert eingesetzt als Frau, bevor es überhaupt eine Kategorie von Würde für Frauen gab. Und deswegen sagt Paulus zu den Männern, weil dein Vater im Himmel die Frau an deiner Seite so wertschätzt, deswegen ist es deine Aufgabe, sie extrem wertzuschätzen, zu achten und zu lieben und mit ihr so umzugehen, wie du mit dir selber umgehst. Und wir können das in den Berichten von Jesus leben, dass er das nicht nur gesagt hat, sondern er hat das gelebt. Ja? Für damalige Zeiten ist er unfassbar skandalös mit Frauen umgegangen. Ja? Er hat sie gleich behandelt wie Männer. Wenn zum Beispiel die Aussagen von Jesus über Ehescheidung Die haben das nicht glauben können, als sie es zum ersten Mal gehört haben. Oder dass Jesus Schülerinnen hatte, das gab es damals nicht. Oder als Jesus aus dem Tod auferstanden ist, da war es wohl ihm wichtig, dass die Zeugen, die das als erstes gesehen haben, Zeuginnen waren und keine Männer. Um zu sagen, ja, wenn Frauen das sehen und sagen, ist das genauso wertvoll, wie wenn Männer das sehen und sagen. Und diese Gleichberechtigung versucht der Paulus mit diesem Abschnitt in seinem Brief an die Christen in Ephesus zu verdeutlichen. Und er sagt damit, ich weiß, dass ihr in Ephesus nicht überrascht wart, als ich das geschrieben habe, dass Frauen sich unterordnen sollen. Aber Männer und Frauen, ihr seid in Gottes Augen gleichwertig. Und deswegen sollt ihr euch gegenseitig dem anderen unterordnen. Jeder dem anderen. Und das hat die Welt verändert. Und wir wissen, dass auch wir in der Gesellschaft, auch wir uns als Kirche bis heute mit dem Thema schwer tun. Ich meine, seit Jahrhunderten, es gibt heute noch viele, viele Länder, da gibt es keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Ja? Da sind Frauen unterdrückt, sie haben keine Rechte. Und da sind die Gesetze teilweise noch meilenweit davon entfernt, kein Gedanke an eine Gleichberechtigung. Weißt du, Gleichberechtigung ist keine menschliche Idee. Die kommt auch nicht aus der Aufklärung. Kannst du alles vergessen. Sie kommt von Jesus, der sie als Erster vor 2000 Jahren eingeführt hat. Aber zurück zu Paulus. Was will er jetzt mit diesem Abschnitt sagen? Und ich fasse es mal einfach zusammen, ja? Also erstmal an uns Männer. Was ist für euch, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Dann setz deine Frau darüber. Und für Frauen ganz genauso. Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Und wenn du das klar hast, dann setz deinen Mann darüber. Und das geht nicht, wenn du diese Box als Erwartungen deinem Partner hindrückst. Das wird nicht funktionieren. das wird den anderen belasten und das wird letztendlich, du stellst damit deine Hoffnungen, Wünsche und Träume über den anderen. Das ist das Problem. Ihr könnt euch nicht gegenseitig unterordnen, ihr könnt euch nicht gegenseitig höher schätzen. Also du kannst den anderen nicht höher schätzen als deine eigenen Hoffnungen, Wünsche und Träume, wenn du ihm die Box gibst. Das verstehen Menschen in gesunden Beziehungen, dass sie ihre Erwartungen ablegen und ganz für den anderen da sind. Die Frage ist nur, was machen wir dann mit dieser Box, ja, mit unseren Hoffnungen, Wünschen und Träumen, damit sie bei uns bleiben, dass wir sie nicht dem anderen geben, ja? Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass er mir alles schuldet, dass wir uns gegenseitig alles schulden. Und das hat was mit dieser Gegenseitigkeit zu tun, ja? Also wenn der Paulus schreibt, ordnet euch einander unter aus Ehrfurcht vor Christus, dann ist es quasi, dann geht es um Gegenseitigkeit, um dieses, der eine, ich mach's jetzt mal, ja doch, ich lasse es mal so, dass der eine sich dem anderen quasi, nein, ich sag's nicht so. Dass wir den Partner, den anderen in der Beziehung höher achten als uns selbst. Ordnet euch einander unter, gegenseitig, jeder dem anderen. Ich habe am Ende der letzten Church noch zwei Fragen als Hausaufgaben mitgegeben, ich erinnert euch noch wahrscheinlich. Da war nämlich die Frage, dass jeder mal klar kriegt, was ist in der Box und wem habe ich die Box gegeben. Und ich hatte damals darum gebeten, bitte, bitte nicht mit dem Partner ins Gespräch darüber zu kommen, ja, damit es nicht sofort einen Streit gibt und so. Jetzt hattet ihr zwei Wochen Zeit, wir hatten zwei Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Und jetzt ist die Aufgabe, genau über diese zwei Fragen mit dem Partner, wenn du in einer Partnerschaft bist, zu reden. Und ich kann schon einen Ausblick geben, wenn du als Frau diese Frage deinem Mann stellst, was ist in... Nein, andersrum, wir fangen bei den Männern an. Wenn du deiner Frau die Frage stellst, was ist in deiner Box, dann wird sie erzählen und nicht lange wird es dauern, dann wird sie sagen, ja, wen, das weißt du nicht? Wir sind seit 10 Jahren verheiratet, du weißt nicht, was in meiner Box ist? Ja. Bei Frauen wird es vermutlich dann so aussehen, die fragen den Mann, was ist in deiner Box? Und er wird sagen, nichts. Weil wir Männer wissen das oft nicht und das fällt uns sehr, sehr schwer und wir haben Angst, über sowas nachzudenken. Weil wir gar nicht, ich meine, natürlich erwarten wir, dass Frauen unsere Hoffnungen, Wünsche und Träume erfüllen, aber wir wissen nicht so genau, sie selber zu definieren. Wir Männer haben Angst, darüber zu reden. Aber diese Fragen, ja, das sind die Ich-bin-ganz-bei-dir-Fragen. Also die Fragen, wo es darum geht, weniger ich, mehr du. Und weißt du, weniger Ich-Menschen sind die glücklicheren Menschen und weniger Ich-Beziehungen sind die gesünderen Beziehungen. Aber es kann Folgendes sein, es kann sein, so zum Abschluss, es kann sein, dass es in dir rumort und du sagst, Klaus, das hört sich alles toll an, aber Einspruch, weil wenn es um meine Beziehung geht und du würdest am liebsten aufstehen und sagen, hier, ich hab und so, weil wenn ich den Druck aus meiner Ehe wegnehme, was meinst du, was dann passiert? Also ich meine, sie würde das ganze Geld aus dem Fenster schmeißen und er würde bis 23 Uhr im Büro sitzen und wahrscheinlich noch länger. Klaus, was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn ich meine Erwartungen rausnehme aus der Beziehung? Ja, wenn ich den Druck nehme, ich habe Angst. Ich habe Angst. Weil was wird sie alles tun? Was wird er alles nicht mehr tun? Und ich verstehe das, weil ich bin auch verheiratet. Ich lebe auch in Beziehung. Der Gedanke, sich gegenseitig unterzuordnen, anderen wichtiger zu nehmen als sich selber, die macht uns Angst. Aber Angst ist nicht der Weg nach vorne. Vielleicht ist ja im Laufe der Zeit deine Beziehung so eine Hin und Her, so eine Hin und Her Geziehe geworden, ja? Und du denkst, wenn ich nicht genug ziehe, dann zieht der andere mich über den Tisch. Und wenn das so ähnlich bei euch ist, wenn eure Beziehung wie so ein Tauziehen geworden ist, ja, dann hast du vermutlich Angst loszulassen, ja? Weil wir wissen alle, was passiert, wenn einer loslässt. Ne? Vielleicht wäre noch der Weg für dich zu sagen, okay, wir zählen bis 3 und dann lassen beide auf einmal los. Weil, aber hör zu, so sehr uns das Angst macht, es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keine Hoffnung für Beziehungen, wenn du nicht das Seil der Erwartungen loslässt. Und wenn du als Christ lebst, dann musst du das tun. Und ich sage dir, warum. Denn als du noch mit deiner Schuld und deiner Sünde verloren warst, hat Jesus das Seil losgelassen. Und er hat dich mehr wertgeschätzt als er sich selbst. Und er hat sich aufgeopfert für dich. Und er hat mit seiner Liebe alles gegeben, um dich zu retten. Deswegen gehen alle Do's und Don'ts, alle Imperative im Neuen Testament darauf zurück, auf dass Jesus was er getan hat, wie er uns geliebt hat. Und auch dieser Satz, ordnet euch einander unter aus Ehrfurcht für Christus. Durch den Tod am Kreuz hat Gott den ersten Schritt gemacht. Weißt du, in gesunden Beziehungen setzt jeder den anderen an erster Stelle und macht den ersten Schritt mit dem Ziel, selber der Letzte zu sein. Ich will euch gerne herausfordern. Ich habe dazu solche kleinen, das sind glaube ich Maurerschnüre, Seile waren mir zu groß, aber es geht um dieses Bild des Seils mit dem Ziehen. Ja? Jeder darf sich so ein Seil mitnehmen als Reminder, was es bedeutet, in der Beziehung die Erwartungen loszulassen. Okay? Häng dir das irgendwo hin, was weiß ich, vielleicht bindest du dir das um den Arm, das würde auch gehen, was auch immer, einfach um dich dran zu erinnern, ich möchte diese Spannung, diese Erwartung aus der Beziehung rausnehmen. Ich lasse los, weil es gibt letztendlich keine andere Möglichkeit, eine gesunde Beziehung zu leben. Und dann findet heraus miteinander, was ist in der Box drin und redet darüber, wie ihr, genau, dass der andere weiß, was da drin ist. Weil ich glaube, darum geht es, dass in einer, je intensiver die Beziehung ist, desto wichtiger, dass wir wissen, was die Hoffnung, Wünsche, Träume des anderen sind. Und dann fang einfach an, das zu tun, was der andere sich wünscht. Ohne eine Erwartung für den anderen draus zu machen, aus deinen Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Und wenn du dich jetzt fragst, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Box? Da geht es dann nächstes Mal weiter. Der Carsten wird dann beim dritten Thema, dann heißt es aufgeben. Und das verrät schon so ein bisschen, wie wir am besten mit unseren Hoffnungen, Wünschen und Träumen umgehen. Weil sie sind da und es ist auch gut, dass sie da sind. Genau.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.